guys. Yeah.
Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland am 20. Juli 2026. Ihr hört zunächst einen Nachruf auf Bernd Wagner, der am 8. Juli verstorben ist. Dann, die Grünen wollen verstärkten Hitzeschutz bei der Reinhold-Schneider-Schulsanierung nicht mal prüfen lassen. Urteil nach unzähligen Verstößen gegen Näherungsverbot. Streik doch einfach mit. Der Streik beim Dumont-Konzern hat 138 Tage gedauert. Mit Cerdia und Getek zwei neue Gaskessel, mit denen der Fossilismus der Fernwärme in Freiburg auf dauernde Standbeine gestellt wird. Und mit dem rassistischen Großklimawandel ist auch der böse Blick wieder da. Ihr hört ein ausführliches Gespräch über den aktuellen Freiburger Roma-Sinti-Diskriminierungsbericht 2026. Das sind die Themen der kommenden Stunde. Doch zunächst noch eine Meldung. Am 21. September hätte hier in Freiburg der Prozess im Fall des 2023 getöteten tunesischen Geflüchteten Mahdi Ben Nasser beginnen sollen. Erst gab es nur Gerüchte um eine etwaige Verschiebung des Prozessbeginns. Jetzt herrscht mehr Klarheit, nachdem das Landgericht Waldshut-Tiengen eine Pressemitteilung veröffentlicht.
Mitte September hätte im Fall Rickenbach der neue Prozess beginnen sollen. Schauen wir aber erst einmal zurück. Im Dezember 2023 wurde im Südschwarzwald Mahdi Ben Nasser umgebracht. In den Kopf geschossen, der Leichnam wurde zerteilt und dann in den Rhein geschmissen. Nach einem umstrittenen Deal zwischen dem Angeklagten, der Staatsanwaltschaft und dem Landgericht Waldshut-Tiengen kam der Täter mit einer Strafe von knapp 7 Jahren wegen Totschlags davon. Radio Dreieckland berichtete ausführlich. Nachdem die Schwester von Mahdi Ben Nasser erfolgreich gegen das Urteil Revision eingelegt hatte, hob der Bundesgerichtshof vor einigen Monaten das Urteil des Landgerichtes auf. Das Landgericht hat dann für den 21. September den Prozessbeginn terminiert. Nun muss das Landgericht prüfen, ob Mordmerkmale vorliegen. Heute teilte der Vizepräsident des Landgerichts Waldshut-Tiengen mit, dass man erwäge, den Prozessbeginn auf die zweite Novemberhälfte und den Dezember zu vertagen. Hintergrund ist, dass der zuständige Vorsitzende der Schwurgerichtskammer, der ab dem 21. September eigentlich hätte verhandeln sollen, mittlerweile zum Direktor eines Amtsgerichts befördert wurde und den Prozess deshalb nicht mehr führen kann. Der Vorsitzendenposten ist aktuell unbesetzt und das Schwurgericht meint, es sei angemessen, dass erst wenn dieser Vorsitzendenposten erneut besetzt ist, die Verhandlung startet. Radio Dreieckland wird die weitere Entwicklung beobachten und berichten.
Am 8. Juli ist Bernd Wagner nach schwerer Erkrankung verstorben. Ein Nachruf.
Ja, da müsste man sich doch zusammentun. Wir erreichen nur etwas vereint.
Und das kann auch als Motto für denjenigen sein, der am 8. Juli verstorben ist. Ein Nachruf. Unser Freund, Kollege und Genosse Dr. Bernd Wagner ist am 8. Juli im Alter von 83 Jahren gestorben. Mit Bernd verlieren wir einen Mitstreiter für Frieden, Demokratie und eine gerechte Gesellschaft, der trotz seiner schweren Krankheit noch den 1. Mai mit uns und dem Stühlinger Kirch auf dem Stühlinger Kirchplatz feiern konnte. Er war als Gewerkschafter jahrzehntelang in Freiburg aktiv und hat als langjähriger DGB-Stadtverbandsvorsitzender in vielen Bündnissen und an Aktionen und Veranstaltungen mitgewirkt. Als Gründungsmitglied von Wohnen ist Menschenrecht hatte er einen wesentlichen Anteil an der Verhinderung des Verkaufs der Wohnungen der Freiburger Stadtbau an Immobilienhaie vor 20 Jahren. Es gab keine Aktionen und Demonstrationen für den Frieden und für Antifaschismus ohne ihn. Für ihn war aber auch klar, dass die großen Probleme der Menschheit nur durch die Überwindung des Kapitalismus zu lösen sind. Dabei suchte er immer gern auch das Gespräch und den Kontakt zu den Menschen, die anders denken. Er suchte nach Gemeinsamkeiten, nicht nach Trennenden. Und dabei blieb er seinen marxistischen Grundeinstellungen treu. Mit Herz und Verstand war er für eine bessere Welt unterwegs. Dieser Weg hat jetzt ein Ende gefunden. Wir behalten ihn in liebevoller Erinnerung und unterzeichnet haben diesen Nachruf der DGB-Stadtverband, die DKP Freiburg, das Freiburger Friedensforum, die Industriegewerkschaft Bau, Chemie, Energie, Bezirk Freiburg, Linke Liste, VVN, BDA, Bürgerinitiative Wohnen ist Menschenrecht. Und wir machen da gleich nochmal musikalisch nochmal was drauf.
Nach 13 Jahren Sanierungspause soll die Sanierung der Reinhold-Schneider-Schule fortgeführt werden. Dazu gab es einen Grundsatzbeschluss. Aber inwieweit findet hier Hitzeschutz endlich Anwendung? Ein entsprechender Beschluss wurde ausgerechnet von den Grünen nicht unterstützt.
Im Haupt, aber auch vorher schon im Ausschuss für Schule und Weiterbildung hatte die erste Hitzewelle mit ihren 12 bis 13 intensiven Tropennächten in Folge auch alte Beschlüsse, zum Beispiel gegen Klimaanlagen nur passive Kühlungen einsetzen, auch in Schulgebäuden oder Kitas, in Frage gestellt. So war es nicht verwunderlich, dass initiiert von den Freien Wählern eine Mehrheit am Ratsplenum, dem 7., beim auf 4,5 Millionen Euro gedeckelten Grundsatzbeschluss der seit 13 Jahren unterbrochenen Sanierung der Reinhold-Schneider-Schule der Verwaltung aufgeben wollte und wird, Zitat, Maßnahmen zu prüfen und hinsichtlich ihrer Wirksamkeit, Umsetzbarkeit, Kosten sowie möglicher Fördermittel darzustellen gegen Hitze. Der Beschluss erging dann auch mit 28 gegen 13 Stimmen. Gegner? Die Grünen. Vom Fraktionsvorsitzenden war dies wie folgt begründet worden, ausschnittsweise.
Wir wollen ja auch gar nicht vorwerfen, dass die Intention schlecht gemeint ist, aber die ehrliche Frage muss doch sein, angesichts der größten Herausforderung, schaffen wir es? Wenn wir so reinstarten, ja, wir haben jetzt gerade eine Schule auf der TU, dann machen wir noch mal ein bisschen was. Und wenn wir wieder eine haben, dann machen wir noch mal ein bisschen was. Wir glauben, das wird dem Thema nicht gerecht. Stattdessen wäre es besser, wenn wir wirklich evidenzbasiert und transparent vorgehen, auf Basis von unserem Klimaanpassungskonzept. Und das heißt eben, bei den heißesten Schulen sehr bald, sehr stark anfangen. Und dafür gibt es zumindest in unserer Fraktion dann auch Bereitschaft, Mittel zur Verfügung zu stellen, die weit über den heutigen Antrag hinausgehen. Dankeschön.
Weil also der Stadtteil nicht als Hitze-Hotspot ausgewiesen ist, sei er, Zitat, eher begünstigt im Hitzeanpassungsplan ausgewiesen. Irre. Bei 13 Tropennächten der ersten Hitzewelle lieber ganz ungeprüft, und das ging es nämlich in dem Antrag, wegen der Mitprüfung von Kühlungstechnik dagegen stimmen? Interesse oder doch irgendwie dogmatisch geleitet? Klare Kante gab da im Riere Güll von ESFA gegen diese Argumentation.
Begrünung und klimaangepassten Außen- sowie Innenanlagen ist deutlich größer. Hinzu kommt, die zunehmende Hitze überrascht uns nicht. Die Stadt selbst beschreibt in ihrer Klimaanpassungsstrategie seit Jahren die steigenden Belastungen durch Hitze und benennt Schulen und Kitas ausdrücklich als besonders schutzbedürftige Einrichtungen. Mit anderen Worten, wir diskutieren heute nicht über eine neue Erkenntnis. Wir diskutieren darüber, ob wir endlich die Konsequenzen aus einer Erkenntnis ziehen, die wir längst besitzen. Gerade deshalb sollten wir aufhören, so zu tun, als müssten wir zunächst noch beobachten, wie sich das Klima entwickelt. Das wissen wir bereits. Was wir jetzt brauchen, ist nicht mehr Erkenntnis, sondern mehr Umsetzung. Und diese Umsetzung beginnt nicht erst mit dem nächsten Hitzesommer. Sie beginnt bei jeder einzelnen Planungsentscheidung, die wir heute treffen. Dabei sollten wir eines nicht vergessen. Temperatur ist kein Komfortthema, Temperatur ist Gesundheitsschutz. Das haben wir bereits nach dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine erlebt. Damals wurden in vielen öffentlichen Gebäuden die Raumtemperaturen abgesenkt, um Energie einzusparen. Schulen und Kindertageseinrichtungen wurden davon bewusst ausgenommen. Warum? Weil Kinder auf Temperaturbelastung empfindlicher reagieren als Erwachsene. Diese Erkenntnis gilt nicht nur für Kälte, sie gilt genauso für Hitze. Der menschliche Organismus verfügt gegen Kälte über erstaunliche Schutzmechanismen. Unter besonderen Umständen wurden sogar Menschen mit einer Körperkerntemperatur von deutlich unter 20 Grad erfolgreich wieder erwärmt. Bei extremer Hitze sieht das anders aus. Bereits bei einer Körperkerntemperatur von etwa 42 Grad beginnen lebenswichtige Eiweiße ihre Struktur zu verlieren. Stoffwechselprozesse brechen zusammen, Organe versagen. Ein Hitzschlag wird innerhalb kürzester Zeit lebensbedrohlich. Das macht deutlich, Hitzeschutz ist kein Luxus, er ist Gesundheit.
10 ZeugInnen, ein Angeklagter ohne jede Spur von Reue und eine Richterin, die immer wieder grinst. Am 17. Juli stand Joachim B., der Name wurde von der Redaktion geändert, erneut vor Gericht. Er macht einer Kaffeebesitzerin im Quartier, ihrer Familie, Angestellten sowie anderen, die seinen Weg kreuzen, das Leben mehr als nur schwer. RDL war bei der Gerichtsverhandlung.
Um kurz vor 11:30 muss Joachim B. austreten. Kaum ist er draußen, öffnet sich die Türe zum Gerichtssaal erneut. Hereinschaut Franz Krüger, geladen als Zeuge, der draußen warten muss, bis er an der Reihe ist. Empört fragt er, wie es sein könne, dass der Angeklagte einfach so an ihm vorbeigehen könne, ohne jede Vorwarnung. Richterin Ohnemus grinst. Dann schickt sie zwei GerichtswachtmeisterInnen vor die Türe. Diese kleine Szene erzählt viel über einen Prozess, der letzte Woche von 9 Uhr morgens bis 14.22 Uhr dauern sollte. Es geht um Joachim B., 55 Jahre alt, der seit 8 Jahren in Freiburg die Betreiberin eines Cafés, deren Familie, aber auch Angestellte und weitere Personen terrorisiert. Franz Krüger ist der Sohn der Cafébetreiberin und eines der Opfer von Joachim B. Der Name des Zeugen und des Angeklagten sind geändert. 2 Anklagen wurden am 17. Juli am Amtsgericht Freiburg verhandelt. In beiden Anklagen der Staatsanwaltschaft geht es um massive Beleidigungen, Bedrohungen, Körperverletzungen und immer wieder um Verstöße gegen ein gerichtliches Näherungsverbot. Die erste, bereits 17 Monate alte, Anklage umfasst 26 Vorwürfe. Die zweite Anklage enthält 6 weitere. Und diese zweite Anklage hat eine besondere Vorgeschichte. Im Januar 2026 hatte dieselbe Richterin Joachim B. eine Bewährungsstrafe gegeben, verbunden mit der klaren Warnung, dass dies seine letzte Chance sei. Wenige Wochen später ging er wieder zu dem Café und verstieß damit gegen eine gerichtliche Anordnung, die es ihm verbot, sich dem Café oder den InhaberInnen auf weniger als 200 Meter zu nähern. 10 Zeuginnen wurden gehört. Besonders eindrücklich schilderte eine Tankstellenmitarbeiterin ihre Erlebnisse, weil sie Joachim B. Hausverbot erteilte, nachdem er eine frisch gestrichene Fassade mit Beschimpfungen beschmiert hatte, geriet sie in seinen Fokus. Sie erwischte ihn, wie er ausgiebig in den Eingang des Cafés urinierte. Als sie die Polizei rief, beschimpfte er sie als Schlampe und Nutte, trat ihr mit dem Stiefel gegen das Bein und rotzte ihr ins Gesicht. Später verfolgte er sie und ihre 14-jährige Tochter schreiend durch die Straßen, bis beide sich in eine Straßenbahn flüchteten. Im Gerichtssaal wirkt sie sichtlich ängstlich. Sie habe, sagt sie, bis heute Angst vor Joachim B. Auch der Vater von Franz Krüger berichtete, wie er im Juni vergangenen Jahres zusammen mit seiner Schwiegertochter und Enkelin in einer Rikscha unterwegs gewesen sei. Joachim B. habe ihn angehalten, bedroht, 2-mal ins Gesicht geschlagen. Seine Schwiegertochter war zum Tatzeitpunkt sichtbar schwanger. Franz Krüger selbst schilderte 8 Jahre Beschimpfungen, Sachbeschädigungen, Morddrohungen und zigfache Verstöße gegen ein gerichtliches Näherungsverbot. Das Amtsgericht hatte eigentlich einen Abstand von 200 Meter dem Angeklagten vorgeschrieben. Die Folgen für Franz Krüger: Er gab seine Arbeitsstelle im Café auf, litt unter Angstzuständen und Schlafstörungen, wie er berichtet. Außerdem sei er zeitweise arbeitsunfähig geschrieben gewesen. Sichtlich empört sagte der Richterin, man fühle sich im Quartier alleingelassen. Seine Mutter, die ebenfalls als Zeugin auftritt, wirkt erschöpft, als sie aussagt. Sie spricht über Drohungen, die Angst vor der Rückkehr Joachim B.s, aber auch über die finanziellen Folgen. Gäste, die nicht mehr wiederkommen, Kosten für Sachbeschädigungen, die sie nur schwer tragen könne. Der zuständige Polizeibeamte machte am Ende seiner Vernehmung deutlich, die zuständigen Verstöße gegen das Näherungsverbot blieben faktisch fast immer folgenlos. Warum das so sei, könne sich auch die Polizei nicht so recht erklären. Nach einer halbstündigen Mittagspause forderte Staatsanwalt Attrott in seinem Plädoyer alle Einzeltaten zusammengerechnet 103 Monate Freiheitsstrafe, also gut 8,5 Jahre. Wegen der gesetzlichen Regeln zur Gesamtstrafenbildung beantragte er letztlich für die erste Anklage mit ihren 26 Punkten eine Gesamtstrafe von 1 Jahr und 10 Monaten. Für die zweite Anklage weitere 10 Monate. Beide Strafen, so der Staatsanwalt, dürften allerdings nicht zur Bewährung ausgesetzt werden, denn dazu sei die Sozialprognose allzu schlecht. Die Verteidigerin von Joachim B., Rechtsanwältin Angela Formaniak, sprach dagegen von, Zitat, Faxen, die der Angeklagte vor dem Café mache. und verwies auf ein Drogen- und Alkoholproblem ihres Mandanten. Ja, er habe mehrfach gegen Näherungsverbote verstoßen und auch beleidigt und auch bedroht. Aber in der Frage der Bewährung möge es sich das Gericht bitte nicht so leicht machen wie der Herr Staatsanwalt. Joachim B. hatte das letzte Wort. Er zeigte keine Spur von Reue, stattdessen bezeichnete er zwei ZeugInnen als LügnerInnen. Zitat: Sie haben gelogen, dass sich die Balken biegen. Zitat Ende. Er stilisierte sich selbst zum Opfer. 40 Jahre Sucht, der Knast helfe ihm nicht, im Gefängnis gebe es Drogen ohne Ende. Nach knapp 30 Minuten Pause verkündete Richterin Ohnemus das Urteil. 1 Jahr und 7 Monate für die umfangreichere Anklage, dazu weitere 10 Monate. Beide Strafen ohne Bewährung. Sie erinnerte Joachim B. daran, dass sie ihn im Januar persönlich gesagt habe, das sei seine letzte Chance. Kurz danach sei er jedoch wieder straffällig geworden. Für die Familie bedeutet das Urteil jedoch keine Gewissheit. 8 Jahre Angst lassen sich nicht mit einem Richterinnenspruch auflösen. Die Frage bleibt. Es ist dieselbe Frage, die sich schon bei anderen Fällen ähnlicher Art gestellt hat. Was nützt ein Urteil, wenn die Angst bleibt und der Alltag der Betroffenen längst massiv beeinträchtigt ist?
138 Tage lang wurde beim Kölner Bundesanzeiger Verlag, der zum DuMont-Konzern gehört, gestreikt. Streik doch einfach mit, ist der Titel des Buches, das die Streikenden darüber geschrieben haben und das auf den linken Buchtagen in Berlin vorgestellt wurde. Hier ein kleiner Einblick.
138 Tage wurde im Kölner Bundesanzeiger Verlag, der zum DuMont-Konzern gehört, gestreikt. Streik doch einfach mit, ist der Titel des Buches, das die Streikenden darüber geschrieben haben. Einer der Autoren ist Jan Schulze-Husmann.
Also ich bin Jan Schulze-Husmann, ich arbeite hier in Berlin als hauptamtlicher Gewerkschaftssekretär bei Verdi und hatte das Vergnügen, muss man wirklich sagen, den Spaß, die Freude und auch die Ehre, den Streik beim Bundesanzeiger Verlag in Köln mit anderen hauptamtlichen Kolleginnen und Kollegen zu begleiten. Zum Bundesanzeiger Verlag, um den es heute geht, es handelt sich dabei nicht um eine Behörde, sondern es ist ein stinknormaler privater Konzern, der zum DuMont-Konzern gehört. In Köln ist das der bestimmende Medienkonzern. Er ist aber auch bundesweit relativ bekannt oder erkannt gewesen, weil ihm gehörte zum Beispiel mal die Frankfurter Rundschau oder auch die israelische Tageszeitung Haaretz und auch, glaube ich, die Berliner Zeitung. Ja. Genau. Ökonomisch war der Streik nicht erfolgreich. Was erreicht wurde, war, glaube ich, ein großes Maß an Miteinander, an Solidarität, an solidarischem Handeln. Und wir haben gesagt, wir wollen was Bleibendes machen zu diesem Streik. Daraus ist dann eben dieses Buch entstanden. Und es hat auch bestimmte Gründe, warum dann bestimmte Namen auf dem Cover stehen und andere nicht. Weil halt dieser Konzern relativ rigoros nach wie vor gegen Kolleginnen und Kollegen vorgeht, die am Streik teilgenommen haben.
Wir hören einen Beitrag des Kollegen Udo mit dem Titel »Mit schmutzigen Mitteln gegen jede Tarifbindung«.
Wie bereits dargelegt, war die Weigerung der Bundesanzeiger-Geschäftsführung über eine Tarifbindung auch nur zu sprechen, von Beginn an fundamental und kompromisslos. In der Rückschau verwundert das heute nicht mehr. Während des Arbeitskampfes gab uns diese Haltung Rätsel auf. Hinter dieser tarifpolitischen Totalverweigerung steckt jedoch ein geradliniges und konsequentes Handeln im Interesse des Profits. Man muss die Tarifauseinandersetzung beim Bundesanzeiger immer auch im Zusammenhang mit den Ereignissen sehen, die zur Schließung der DuMont-Zeitungsdruckerei führten. Da sage ich mal vielleicht gerade kurz zwei Sätze vor zur Erklärung, nur ganz kurz. Der Streik im Bundesanzeiger begann im Februar 2024. Und im Oktober 2023, genauer gesagt an der Nacht von dem Feiertag, 3. auf 4. Oktober, wurde vom DuMont-Konzern die zum Konzern gehörende Zeitungsdruckerei, was immer ein Streikbetrieb war, über Jahrzehnte und gewerkschaftlich sehr gut organisiert, einfach geschlossen. Die haben die Maschinen, haben die Laden dicht gemacht, die Maschinen über Nacht nach Koblenz in so eine tariffreie Bude verfrachtet, in einen ganz üblen Laden. Der Verleger dort von dieser Zeitung in Koblenz, der hat mit seinen privaten Mitteln das Kaiser-Wilhelm-Denkmal da am Deutschen Eck wieder aufgebaut. Mehr muss man, glaube ich, nicht sagen. Und da wurde diese Zeitungsproduktion hinverlagert und die Kolleginnen und Kollegen von der Druckerei wurden halt vor die Tür, sehr rüde und gesetzeswidrig vor die Tür gesetzt, denn weder der Betriebsrat noch der Wirtschaftsausschuss der DuMont-Druckerei wurden damals informiert. Und im Nachgang hat der Konzerngeschäftsführer, um den Konzern geht es ja auch gleich, gesagt, ja, das haben wir bewusst gemacht, auch als wir wussten, dass wir gegen Gesetze verstoßen, aber wenn wir das nicht gemacht hätten, hätten die ja gestreikt. Ja, schön. Offener kann man ja Gesetzesverstöße gar nicht zugeben Und ein Satz noch, bevor ich weiterlese. Leider ist an der Stelle, das werden vielleicht auch einige wissen, das in Deutschland geltende Betriebsverfassungsgesetz viel zu zahm. Das heißt nämlich, wenn du als Unternehmen derartige Gesetzesverstöße begehst, kommst du in der Regel mit einer Geldstrafe davon. Die mag, weiß ich nicht, 10.000 Euro oder was da sagte, öffnen die einmal da die Briefmarkenkasse beim Dumont-Konzern und dann war es das. Also das vielleicht zum Hintergrund. Genau, kompromisslos. Zeitungsdruckerei hatte ich gerade gelesen. Die Antwort auf die Frage, warum die Zeitungsdruckerei vom einen auf den anderen Tag geschlossen wurde, erklärt vieles für den weiteren Verlauf der Tarifauseinandersetzung beim Bundesanzeiger und gibt auch Hinweise auf die wahrscheinliche Rolle der Familie Dumont in dieser Angelegenheit. Mit dem Rückzug von Altverleger Alfred Neven Dumont aus dem aktiven Verlagsgeschäft mangelte es der Familie vor allem an einem. Einem Nachfolger mit der Fähigkeit zur publizistischen Herausgeberschaft. Jemanden, der willens und auch in der Lage gewesen wäre, den Zeitungsverlag zu führen und gelegentlich in dieser Rolle auch einen Leitartikel zu verfassen. Einen solchen Menschen gab es unter der folgenden Generation offenbar nicht. Andererseits sollte auf den Verlag und die angeschlossenen Gesellschaften mit ihren teils lukrativen Geschäftsmodellen, insbesondere dem Bundesanzeiger, keinesfalls verzichtet werden. So wurde die Leitung der Geschäfte einer Gruppe angeheuerter Manager übergeben. Der Dumont Verlag wurde operativ nicht mehr von der Familie Dumont geführt. Jedenfalls wurde das Verlagshaus Dumont in einen Konzern umgebaut mit einer Vielzahl teils sehr kleiner Gesellschaften. Dies war der erste einer ganzen Reihe von Angriffen auf die Interessenvertretungen der Beschäftigten. Denn der zuvor starke und vom Unternehmen respektierte Betriebsrat des Medienhauses Dumont verlor dadurch einen Großteil seiner Zuständigkeiten und war fortan im Wesentlichen nur noch für den Druckbetrieb verantwortlich. Die Redaktion, das Personalmanagement, der Einkauf, die Buchhaltung und viele weitere zuvor integrale Geschäftseinheiten fanden sich nun in eigenen Gesellschaften wieder. Man kann mutmaßen, dass durch die Konzernleitung auch darauf spekuliert wurde, dass sich in vielen der weit über 30 neu entstandenen Betrieben keine Betriebsräte mehr bilden würden. Das war zwar ein Irrtum, aber die gewerkschaftliche Organisation und vor allem die Streikfähigkeit innerhalb des Konzerns konzentrierte sich fortan auf die Druckerei und war vom restlichen Verlagsgebilde losgelöst. Die letzte logische Konsequenz traf die Drucker und Druckerinnen am 4. Oktober 2023, dem Tag, als sie nach dem Feiertag morgens ihre Arbeitsstätte betraten und nichts mehr vorfanden, außer den Stuhlreihen, die für die nun anstehende Mitarbeiterinnenversammlung aufgestellt waren. Nachdem die Konzernleitung monatelang den Wechsel der Zeitungsproduktion in die tariflose Druckerei RZ-Druckhaus der Rheinzeitung in Koblenz heimlich und hinter den Kulissen vorbereitet und man den arbeitsfreien 3. Oktober dafür benutzt hatte, alle Materialien und Beilagen in einer Nacht- und Nebelaktion von Köln nach Koblenz zu transportieren, erfuhren an diesem Morgen die rund 200 Beschäftigten der Druckerei, dass sie keine Arbeit mehr hatten, mit sofortiger Wirkung freigestellt waren und im Anschluss an diese Mitarbeiterversammlung ihre Spinde räumen sollten. Über diese Vorgänge könnte man ein eigenes Buch verfassen. Wir konzentrieren uns aber auf die Geschichte des Arbeitskampfes beim Bundesanzeiger. Mit dieser menschenverachtenden und gesetzeswidrigen Aktion wurde der Dumont-Konzern auf einen Schlag nicht nur die rund 200 Beschäftigten der Druckerei los, man glaubte auch, Gewerkschaft und Tarifbindung aus dem Haus geworfen zu haben. Einen Monat darauf forderte Verdi die Geschäftsführung des Bundesanzeigers zu Tarifverhandlungen auf. Soweit der Udo zu den damaligen Ereignissen.
Wie der Dumont-Konzern gegen die Tarifpflicht vorgegangen ist und dazu Streikbrecher eingesetzt hat, beschreibt Jan Husmann folgendermaßen.
Er hat natürlich dem Dumont-Konzern gewaltig gestunden und er hatte ja eine Vielzahl von Juristen im Einsatz und also haben sie sich überlegt, wie sie das Ganze umgehen können. Und dann haben sie eben eine Tochterfirma von einer dieser Zeitarbeitsfirmen haben sie eine Tochterfirma gegründet, die eben nicht tarifgebunden war. Und da haben sie Leute eingestellt, die hieß irgendwie Unique und so. Die haben ja immer ganz komische Fantasienamen, diese Firmen. Ja, und verschwinden oft so schnell, wie sie gegründet werden, wieder von der Bildfläche. Und dann wurden dort Leute eingestellt und die wurden als Streikbrecherinnen und Streikbrecher eingesetzt. Weil natürlich in dem Unternehmen, diese Abschlüsse müssen ja veröffentlicht werden, und da stapelten sich natürlich die Abschlüsse und die Kunden wurden unzufrieden. Das hätte jetzt leider, muss man sagen, nicht zu einem ökonomischen Schaden geführt. Nichtsdestotrotz hat das Unternehmen das gestört und sie haben diesen Streikbruch mittels dieser nicht tarifgebundenen Leiharbeitsfirma begangen.
Wie sich die Belegschaft gegen diese Machenschaften gewehrt hat, wird für ähnliche Auseinandersetzungen in der Zukunft richtungsweisend sein.
Und das war uns ziemlich schnell klar, dass wir das nicht hinnehmen können. Also mit wir meine ich jetzt Verdi. Und wir haben überlegt, dass wir müssen dagegen juristisch vorgehen. Das war aber dann gar nicht so einfach, denn es muss haarklein belegt werden, wann, wo und durch wen dieser Streikbruch stattgefunden hat und welche Arbeiten dadurch ersetzt wurden. Und dafür musstest du erstmal Kolleginnen finden, die gestreikt haben, die bereit waren, natürlich sozusagen an Eides Stadt zu erklären, was sie gemacht haben und wer das für sie gemacht hat. Und das war ein ganz schöner Akt. Letztendlich wurde das minutiös dokumentiert, hat mehrere Wochen oder sogar Monate gedauert. Es war wohl klar, dass wir das gewonnen hätten, das Verfahren. Aber was hat Dumont gemacht? Am Tag, als das Urteil gesprochen wurde, haben sie die Leiharbeitsfirma abgezogen. Und dann gab es keinen Grund mehr, der Anlass war entfallen. Wir konnten ja nicht gegen irgendwas klagen, was nicht mehr da ist. Aber was sehr gut war, und insofern hat auch dieses Urteil, kann man glaube ich sagen, das legt der Kollege auch in dem Buch da, auch Rechtsgeschichte geschrieben für weitere Auseinandersetzungen vergleichbarer Art, dass nämlich die Richterin oder der Richter in dem Urteil schriftlich über mehrere Seiten festgehalten hat, was passiert wäre, wenn sie das weiterhin gemacht hätten. Nämlich hätten wir nämlich gewonnen. Insofern war das ein bedeutender Schritt, einmal auch im Hinblick auf ähnliche Auseinandersetzungen bei anderen Unternehmen, aber natürlich auch ein moralischer Sieg für die Kolleginnen und Kollegen selber.
Ist Freiburg auf dem Weg zu nachhaltigen Energieversorgung? Eher nicht. Mit zwei neuen Gaskesseln von Cerdia und Getec wird vielmehr der Fossilismus der Fernwärme auf dauernde Standbeine gestellt, meint unser kommunalpolitischer Kommentator.
Auf leisen Sohlen Cerdia und Getec zwei neue Gaskessel. Wird den Fossilismus der Fernwärme in Freiburg auf dauernde Standbeine stellen. Weitgehend unter dem Radar einer dem Verbrennungsfossilismus kritisch eingestellten Öffentlichkeit in Freiburg hat die Cerdia, die im Industriegebiet Nord einst Rodiaceta hieß und für die Produktion von Zigarettenfilter Zellulose produziert, ab 2022 eine Optimierung ihrer Wärmezentrale betrieben für Prozesswärme, Fernwärme und Strom. Eine direkte oder indirekte Vertragsbeziehung zu Putins Rüstungsindustrie trotz vollumfänglicher Angriffsinvasion und Zulieferung von waffenfähigen Zelluloseacetat hatte die Cerdia erst jüngst gegenüber der BZ-Ausgabe vom 29. April bestritten. Ein Werk in Russland wird aber dort weiter betrieben. Dies wurde auch eins aus Freiburg beliefert. Im Jahre 2025, 31.01.25, erhielt die Cerdia nun eine Genehmigung für den Neubau von zwei Gasmitteldruckbehältern und Kesseln mit jeweils 37 Megawatt, also 74 Megawatt Gesamtleistung und als grün gefärbten Zusatz auch einen 19,9 Megawatt Biomassekessel. Letzterer soll mit genehmigter Bioverbrennungsmasse von 40.000 bis 74.000 Tonnen im Jahr, wohl meist aus Alt- und Abfallholz vermischt mit Biohaxeln, verfeuert werden. Ob die angebliche CO2-Reduktion der Gesamtanlage für Prozess, Fernwärme und Strom um 15% auf der in Erwartung gestellten Außerbetriebnahme des Gaskessels 6 beruht, ist der Genehmigungsbegründung nicht ausdrücklich zu entnehmen. Dazu die Seiten 66 und 67 der Genehmigung. Angesichts der Aufrechterhaltung der gedeckelten Leistungsobergrenzen des Wärmestromkraftwerks von 200 Megawatt Leistung ist dies allerdings mehr als wahrscheinlich. Die in Hannover ansässige Getec, die die Planung dieser Erweiterung gemacht hat, ist auch Eigentümerin der Anlage. Sie hat eine frühere Anfrage von Radio Dreigland unbeantwortet gelassen. Die Getec Energie GmbH ist übrigens nach einer Pressemitteilung vom Januar 2024 durch die BP Deutschland übernommen worden. da das Serdia-Getek-Kraftwerk in das Freiburger Fernwärmenetz insbesondere auch für den dann neuen Stadtteil Dietenbach eingebunden sein wird, ist der Verbrennungsfossilismus, wie auch der Absatz des Gashändlers Badenova, wohl weiterhin in den 30er Jahren dieses Jahrhunderts auch auf Dauer sichergestellt. Für die Baurechtsfreigabe wie die Baurechtsabnahme war bzw. ist die Stadt Freiburg als untere Baurechtsbehörde zuständig. Die Genehmigung des Regierungspräsidiums vom 30.01.25 auf Antrag von 2022 mit Nachreichung im Jahren 23 und 24 findet ihr auf der Homepage von uns. Sinnvollerweise nennt sie sich Serdia Biosteam.
Kürzlich wurde im Haus Weingarten der aktuelle Freiburger Roma- und Sinti-Diskriminierungsbericht vorgestellt. Herausgegeben wird er vom Freiburger Roma-Büro in Kooperation mit dem Sinti-Verein. Wieder einmal ist es eine beeindruckende Sammlung von erlebtem Rassismus durch die Betroffenen. So will er einerseits für Nicht-Betroffene die Diskriminierung nachfühlbar machen und andererseits die Sprachbildung über erlebte Verletzungen fördern, um so die Voraussetzung für Selbstermächtigung und Resilienz zu schaffen. Gegliedert ist der Diskriminierungsbericht in die Themenbereiche Schule, Polizei, Öffentlichkeit, Behörden, Arbeit, Wohnen und Gesundheit, jeweils kommentiert von Thomas Wald vom Roma-Büro. Wir haben mit ihm über den aktuellen Bericht gesprochen.
Du leitest den Diskriminierungsbericht ein mit einem Blick auf die krisenhafte Weltlage. Warum? Welchen Einfluss hat die Weltlage auf Freiburger Roma, Freiburger Sinti und auch auf ihre Ausgrenzung?
Eine sehr direkte. Die Roma und Sinti haben keinen eigenen Staat, der sie vertreten würde oder ihre Interessen. Also sind sie immer direkt von dem Wind der Weltgeschichte betroffen und müssen darauf auch handeln. Und das haben sie jahrhundertelang gemacht. Ganz konkret heißt das zum Beispiel, viele von uns, unserer Community, wollen die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen. Sollen sie ihre kosovarische, serbische, albanische aufgeben oder nicht? Meiner Meinung nach und unserer Meinung nach sollen sie sie auf keinen Fall aufgeben. Die Erfahrung von der Weimarer Republik, wo ja auch eine ganze Reihe von Sinti und Roma die deutsche Staatsangehörigkeit bekommen haben und dann gleich 33, 34, 35 wieder aberkannt bekommen haben und in der Staatenlosigkeit und in der Verfolgung standen, das ist ein Beispiel. Auf der anderen Seite auch ist es, die Veränderung der gesamten Weltlage bringt auch Chancen, Geschäftschancen, Arbitrageunterschiede in Warenpreisen, die bedeutend sind für das Überleben und Leben. Ja.
Heißt das, da theoretisch ein gewisser Austausch zwischen Roma, die auch vielleicht grenzüberschreitend handeln und sich bewegen, möglich ist und so auch Geschäfte möglich sind?
Ja, es eröffnen sich in den letzten Jahren reihenweise neue Geschäftsmöglichkeiten. Insbesondere dadurch, dass halt unsere Familien und auch bei den Sinti sehr meistens international aufgestellt sind. Also in Belgien gibt es welche, in Amsterdam, in Pristina und so weiter. Und die Großfamilien agieren in diesem Raum und ja.
Gehen wir auf das Thema Rassismus.
Daher ist das eine zentrale Frage, wie sich die Weltlage verändert.
Aber du hast es gesagt, es besteht auch gerade im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung eine große Unsicherheit.
Ja.
Gehen wir auf das Thema Rassismus ein. Du hast, soweit ich weiß, auch schon öfter darauf hingewiesen, dass in Freiburg zwar der völkische Rassismus allgemein geächtet würde, der kulturelle Rassismus allerdings bis in linke Kreise hinein verbreitet sei. Wo zeigt sich dieser kulturelle Rassismus in der letzten Zeit in Freiburg? Hast du da Beispiele?
Die Deutungsmacht, dass man von vornherein denkt, man habe aufgrund der Herkunft, der Ausbildung, des Statuses die Deutungsmacht. Und die Deutungsmacht auch über Roma und Sinti. Auch ich empfinde auch kulturellen Rassismus darin, dass sich weiße Deutsche prekäre Intelligenzdenkstellen von Roma und Sinti einnehmen zu können und für sie zu reden, obwohl sie überhaupt keinen Kontakt haben. Also das ist zum Beispiel ein Beispiel kulturellen Rassismus.
Heißt, dass in Bereichen, wo es Jobs gibt, bei der Antidiskriminierungsarbeit, bei auch Vertretung von Sinti und Roma, dass dort Menschen aktiv sind, die nicht der Community angehören.
Ja, genau. Und sie übernehmen, wir haben Situationen, die sind, wir haben vor 10, 15 Jahren oft darüber gesprochen, über die balkanischen Zustände, dass das Geld für die Roma und Sinti nicht bei den Roma und Sinti ankommt. Mittlerweile haben wir sie in Freiburg auch. Das meiste Geld versickert auf der Ebene der Weißen. Und es kommt nicht an.
Du erklärst auch, dass seit 2 Jahren ein Rückzug der Roma-Sinti-Communities aus der Öffentlichkeit auf sich selbst stattfinde. Mann, Frau sei nicht mehr Roma oder Sinti, sondern gebe sich in der weißen Öffentlichkeit als Serbe, Albaner, Sizilianer, Sizilianerin. Warum ist das so?
Weil sie einfach dem öffentlichen Druck auf den sogenannten Zigeunerstereotyp umgehen wollen. Sie wollen nicht permanent damit konfrontiert sein und nicht dadurch immer permanent Nachteile erleben. Und das ist eine alte Taktik, die seit Jahrhunderten geht. Und bei den meisten bulgarischen und rumänischen Roma, sie sind schon hier so hergezogen, dass sie sagen, sie sind Bulgaren. Und erst nach der Haustür merkt man, dass sie Roma sind. Das ist eine Abwehrstrategie, eine Unterlaufstrategie.
Du sprichst, ich weiß nicht, ob ich es jetzt ganz genau richtig zitiere, aber soweit ich weiß, auch von der Rückkehr des bösen Blicks. Was zeichnet diesen Blick aus?
Der zeichnet aus, dass er dich vernichten will. Er will dich inexistent machen. Das ist auf dem Balkan und dem nahen Mittleren Osten ist das eine Kulturtradition. Und hier ist es jetzt, dass gestisch und mimisch ausgedrückt wird, du gehörst ja nicht hin, du existierst nicht, geh mir aus dem Feld.
Und diesen Blick, der ist für Sinti und Roma auch in Freiburg verstärkt wahrnehmbar?
Ja, also es wird nicht mehr so oft gesagt, hau ab, scheiß Zigeuner, sondern es wird entsprechend geguckt und entsprechend mimisch sich verhalten und gestisch. Das ist etwas, was neu eingetreten ist. Und auch verstärkt von bestimmten Rollenmodellen. Ich habe es zum Beispiel letzten Sommer erleben dürfen, dass ich von heute auf morgen auf einmal von bestimmten Menschen aus der Stadt und kulturellen Leben nicht mehr gegrüßt wurde, sondern einfach durch mich durchgeguckt wurde.
Wie erklärst du dir das?
Es wurde so kolportiert und mit dem Walter kann man nicht, mit dem darf man nicht und so weiter. Und er ist unmöglich, er ist verrückt, er ist schizophren. Was er sagte, gehört vor die Staatsanwaltschaft und weiß nicht was. Aber es wurde keine öffentliche Auseinandersetzung gesucht, sondern es wurde das so wie ein Gerücht von hinten rum so lanciert. Das musste ich erleben und das haben einige von uns erlebt.
Gehen wir auf die konkreten Schilderungen der Betroffenen ein, die, wie gesagt, wieder in Bereiche unterteilt sind. Im letzten Jahr habt ihr den Diskriminierungsbericht komplett dem Schulbereich gewidmet. Gehen wir deshalb vielleicht diesmal auf andere Bereiche ein. Eine Schilderung betrifft zum Beispiel eine Roma-Gruppe, die wie 2023 und früher das Frühlingsfest am Dietenbachsee feiern wollte. Es gab nun wohl aber zahlreiche Schilder, die an vielen Stellen zum Beispiel das Grillen untersagt haben, die genau aufgezeigt haben, wo was erlaubt ist und wo was verboten ist. Ein Sinto wird aufgeführt, der erklärt habe, dass kaum noch Weingärtner am See seien und der Platz am See wie besetzt sei von Leuten, von Weißen von außerhalb. Werden die Freiräume, an denen man die jeweils eigene Kultur ausleben kann, in Freiburg immer kleiner?
So pauschal kann ich das nicht sagen, aber das war ein sehr Ausrufeerlebnis. Es wird investiert in den grünen Raum, in den Zwischenraum, in Parks und so weiter. Es wird aber gleichzeitig die Funktionen getrennt. Also man darf dann nur noch da grillen und da nur noch am Strand liegen und dort darf man Musik machen. Es werden die Funktionsräume werden voneinander getrennt, sodass es nicht mehr möglich ist, ein Fest zu machen. Und es ist auch bezeichnend, dass Weingarten lebt ja eine Renaissance, ja. Das ist auf der einen Seite sehr positiv. Viele engagieren sich, die dort leben und haben ihre eigene Deutung über sich selber übernommen und versuchen, ihrem Stadtteil neues Gewicht zu geben. Gleichzeitig wird in den Stadtteil investiert und mit den Innovationen, neuen Spielplätzen und so weiter, neuem Sportplatz, kommen jetzt auf einmal Weiße aus anderen Stadtteilen und verhalten sich auch entsprechend. Und das ist über Weingarten hinweggegangen, ja. Das ist Fakt.
Eine weitere Schilderung kommt von einer 19-jährigen Romja, die erklärt, dass sie von einem Mann fast mit dem Auto überfahren wurde und von diesem dann, nachdem sie ihn deshalb verständlicherweise beschimpft hatte, auch noch geschlagen wurde. Abschließend sagt sie: Ich habe Angst, wenn ich den Mann anzeige, dass er mich auch anzeigt wegen Beleidigung und ich somit auf Abschiebung gefährdet bin. Kommt so etwas häufiger vor, lieber nichts sagen, selbst wenn es sogar um Körperverletzungen geht, aus Angst vor negativen Konsequenzen für den Aufenthaltsstatus?
Ja, das ist die Regel. Das Einzige, was möglich ist, ist, einen Rechtsanwalt zu nehmen, der das klug versucht zu lancieren. Es ist alle Geschichten, die mit Behörden zu tun haben und mit der Schule insbesondere, die darauf hinausgehen, dass ich dazu stehe und öffentlich anklage, dass ich diskriminiert oder geschlagen wurde, gehen alle unter dem Fallbeil, dass das auf mich zurückschlägt. Das ist auch allgemein beschrieben in dem Bericht. Das innere Problem. Wir haben keinen einzigen Fall, wo ein Fall positiv mit dem Fehler gelöst wurde. Die Regel ist, dass derjenige, der jetzt das öffentlich macht, nachher gedemütigt sich zurückziehen muss.
Heißt sehr viel Diskriminierung, die real stattfindet, wird aber aus Angst gar nicht öffentlich.
Ja, wird nicht öffentlich kommuniziert. Das ist bei den Roma, die in dem zwischen versuchen, den Aufenthalt zu erreichen. Und wenn sie dann in einen Prozess reinkommen, sind ihre Chancen sehr viel geringer. Und bei Roma ist das sehr verbreitet. Bei den Sinti nicht so. Die Sinti haben in der Regel deutsche Staatsangehörigkeit und sind nicht davon betroffen.
Ist dann da eher die Bereitschaft die Diskriminierung auch an die Öffentlichkeit zu bringen?
Ja, eindeutig. Also kann man jetzt sehen an diesem Schwimmbadfall, wo die Betroffenen selber aktiv geworden sind. Das ist bei Roma meistens erst möglich mit Rechtsanwalt.
Über den Schwimmbadfall haben wir auch berichtet. Ein ausführliches Gespräch mit den Betroffenen könnt ihr bei uns auch nachhören. Stichwort nichts sagen aus Angst vor negativen Konsequenzen für den Aufenthaltsstatus. Dazu passt zum Beispiel auch folgender Bericht aus dem Bereich Arbeit. Arbeite in Teilzeit, Einräumen von Regalen im Supermarkt. Das Arbeitspensum ist so hoch, dass ich 1 bis 2 Stunden mehr Zeit brauche, die natürlich nicht bezahlt werden. Wenn eine Kollegin fehlt, müssen wir ihre Arbeit noch dazu machen. Kündigen kann ich praktisch nicht, verliere dann meinen Aufenthaltsstatus. So eine 31-jährige Romnia. Ja, wird gerade bei Roma von sogenannten Arbeitgebern der Aufenthaltsstatus ausgenutzt, um sie besser ausbeuten zu können?
Ja, ja. Einfach ja.
Und da gibt es auch viele Beispiele aus verschiedenen Bereichen, oder?
Ja, es gibt eine ganze Reihe Beispiele. Also wo offen damit gespielt wird, zwischen Duldung und Aufenthalt die Menschen zu erhöhter Arbeitsleistung, zu Überstunden, Unbezahlten und so weiter zu verpflichten, ja.
Und da muss man dann auch noch dazu sagen, dass ja viele in Bereichen tätig sind, Arbeiten machen, die keine weißen Deutschen machen würden.
Ja, eindeutig. Es gibt große Bereiche, gerade der kritischen Infrastruktur, die von Migranten zu 80-90% bewirtschaftet werden. Es würde hier kein Spargel geben. Es würde keinen Wein geben. Es würde kein Hotel öffnen können, kein Restaurant, wenn nicht migrantische Arbeitskräfte da sind. Und die Roma sind ein Teil davon, ja.
Aber auch in so Bereichen wie der Pflege sind durchaus viele beschäftigt.
Logistik, Bau. Man kann auf jede Baustelle gehen hier in Freiburg. Welche Sprache wird gesprochen? Auf jeden Fall nicht Deutsch.
Gehen wir vielleicht noch auf ein anderes Feld ein, wo es natürlich auch Verknüpfungspunkte gibt, die Gesundheit. Du schreibst von einem Unterschied im Gesundheitszustand zwischen Roma, Sinti und deutscher Mehrheitsgesellschaft. Ein Grund dürfte dafür, denke ich, auch sein, dass Roma und Sinti oftmals eher zu unteren Schichten gehören und diese ganz generell aufgrund weniger Geld für gesunde Ernährung, mehr Stress und auch unsere Klassenmedizin in einem schlechteren Gesundheitszustand sind als Angehörige oberer Schichten. du machst für den schlechteren Gesundheitszustand, aber auch posttraumatische, transgenerationale Belastungsstörungen verantwortlich. Kannst du das ein bisschen erklären?
Die Verfolgung der Sinti und die der Roma ist Jahrhunderte alt. Und sie ist praktisch, jede Generation hat die eigenen Verfolgungen wieder eingepreist in ihren eigenen Körper. Wir haben bestimmte Krankheitsbilder, die offensichtlich damit was zu tun haben. Wir haben Autoimmunkrankheiten verbreitet. Wir haben Diabetes, sehr viele. Wir haben sehr viele fettleibige Menschen. Wir haben chronifizierte Stresserscheinungen. Es gibt keine einzige Studie, die das aufnehmen würde. Es liegt aber nach meiner Erfahrung und nach meinem Erleben, liegt es auf der Hand. Es ist die erste Generation bei den Sinti und bei den Roma jetzt nach dem Bürgerkrieg in Jugoslawien war noch eine Zwischenzeit von 40er Jahren bis in die 80er, in der eine relativ hohe Freiheit bestand, wo jetzt erstmalig die Menschen darüber Ruhe und Zeit haben, darüber nachzudenken, was mit ihnen passiert ist, wieso sie in so einer Situation sind. Das ist ein Gebiet wie ein schwarzer Kontinent. Es ist bisher kaum auch die positiven Seiten, die Resilienzentwicklung durch die jahrhundertelange Verfolgung ist bis jetzt nicht überhaupt gefasst. Es ist, ich denke, dass der größte Faktor der Dynamik innerhalb der Communities ist. Warum sie sich auch immer wieder abschließen nach außen und wieder, wann sie sich wieder öffnen.
Spielen bei diesen Traumata, werden die auch durch die aktuelle politische Lage, durch Rassismus, Antiziganismus, ein Aufleben von Rassismus und Antiziganismus, werden die vielleicht auch wieder noch verstärkt hervorgerufen, diese Traumata, mit dann den Konsequenzen auch auf die Gesundheit?
Ich weiß es nicht. Ich kenne bei einzelnen Menschen Panikattacken, Angstattacken. Es ist auffallend, dass bestimmte Krankheitsbilder durch die gesamte Community gehen und in einem vielfachen Maße, wie sie in der Mehrheitsgesellschaft existieren. Wir haben Verhaltensformen von Angst, dass die Kinder weggenommen werden, wenn sie in die Schule gehen. Und bis heute gibt es Familien, wo ein Familienmitglied am Schulhof die gesamte Schulzeit steht und darauf achtet und darauf aufpasst, dass dem Kind nichts passiert. Ja? Die Lehrer machen sich darüber lustig. Und wenn man sie darauf hinweist, dass das traumatische Angstzustände sind, dann lachen sie und sagen, ja, sie könnten ja endlich mal damit aufhören und das bewältigen. Das war in der vorhergehenden Lehrergeneration nicht so. Sie verstanden das eher.
Das sind dann auch Traumata, weil eben aus Schulen Deportationen stattgefunden haben und jetziger Angst, jetzigen Umgang wird dann teilweise die Forderung von Lehrerinnenseite auch hier in Freiburg nach einem Schlussstrich quasi. Die Forderung kommt dann.
Ja, es fehlt da an Empathie. das überhaupt nachvollziehen zu wollen. Es wird dann immer so benutzt, dass gesagt wird, ja, sie wollen darüber sich eine Sonderrolle in der Gesellschaft erlangen oder sie wollen besondere Behandlung haben deswegen. Aber der jemand, der aus der Familie jeden Tag an die Schule geht, weil er real die Ängste hat, wie das nachzuvollziehen, wird nicht getan, ja. Und es gibt auch, wir versuchen damit zu arbeiten, also dass man erkennt, wann ist Angst real und wann ist sie imaginiert, das unterscheiden zu können. Haben wir verschiedene Veranstaltungen und auch so Kreise gehabt in den letzten Jahren. Ich glaube, dass das Wesentliche halt ist, dass die Community selber, also das sind Großfamilien, die untereinander befreundet sind und miteinander Kontakt haben, dass sie selber in den Zustand der Aufarbeitung kommen, das verstehen zu können. Und dafür, denke ich, werden Oral History, Geschichtsarbeiten möglich sein und die werden wir auch machen.
Dann abschließend wieder mal die Frage, was muss geschehen, um die Situation von Roma und Sinti in Freiburg zu verbessern und auch um ihnen zu ermöglichen, sich wirksam gegen Antiziganismus zu wehren?
Sie ernst zu nehmen. Also ihnen die Deutungsmacht über ihr eigenes Leben zuzugestehen und nicht zu denken, ich weiß es besser, weil ich habe Abitur und habe Sozialarbeiter studiert und der Vorgesetzte, der sagt, ich soll das so und so machen. Ihnen die Deutungsmacht über sich selber zuzugestehen und die Ressourcen, die für sie da sind, ihnen auch zu geben. Ja, und ich kann nur sagen, in den letzten 10 Jahren ist ein Fortschritt in den Communities darüber geschehen, ja. Sich selber nicht mehr als schuldig zu sehen, der aufkommende Selbsthass mit sich selber, sich als Schuldigen zu sehen für seine eigene Situation, da herauszukommen, das ist doch ein wichtiger Punkt, der passiert ist. Ja. Und abschließend möchte ich, sind wir am Schluss jetzt?
Ja, das. Also.
Abschließend möchte ich sagen, dass ich diese Arbeit an die Coralla Reinhardt vom Sinti-Verein übergebe und dass ich diese 10 Jahre Arbeit Diskriminierung und Rassismus nicht gerne gemacht hat. Es ist aufreibend, nervlich, dauernd damit sich auseinandersetzen zu müssen und nicht einfach es abprallen zu lassen und weiterzugehen, eine kalte Schulter, okay, bitte, sei es doch, sondern sich Tag für Tag damit zu beschäftigen. Ich fühle mich befreit davon, unter diesem Druck nicht mehr stehen zu müssen. Ich weiß nicht, ob sich das einige vorstellen können. Und Geschichtsarbeit zu machen. Und da haben wir ein gutes EU-Projekt gerade bekommen und darauf freue ich mich.
Das sagt Thomas Wald vom Freiburger Roma-Büro. Wir haben mit ihm gesprochen über den aktuellen Roma-Sinti-Diskriminierungsbericht, der unter anderem 133 Fallbeispiele beinhaltet. Der größte Teil davon kommt aus Freiburg und ja, es sind wirklich eindrückliche Schilderungen. Wir werden den Bericht auch später auf unserer Webseite verlinken.
Das sagt Thomas Wald vom Roma-Büro Freiburg über den aktuellen Freiburger Roma-Sinti-Diskriminierungsbericht, der kürzlich vorgestellt wurde. Und wenn ihr den auch selbst lesen wollt, findet ihr ihn verlinkt bei diesem Beitrag auf unserer Webseite rdl.de. Und damit geht das Infomagazin bei Radio Dreieckland zu Ende mit der Ausgabe vom 20. Juli 2026. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.
Radio. Dreieckland. Yo, 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 yo.